Sportfreunde, aufgepasst. Es ist Dienstag, der 13.01. und herzlich willkommen zu einem Team Day Update Spezial. Wir melden uns nämlich live von der Einkleidung. Man hört es vielleicht ein bisschen im Hintergrund, denn so langsam wird es Zeit, dass wir mal schauen, wie die Wintersaison bisher denn so läuft, was wir bei den Winterspielen in diesem Jahr so erhoffen können. Und dafür darf es in diesem Podcast nur einen Gast geben. Er ist Moderator für unser deutsches Haus in Cortina, frisch gebackener Schlag den Starsieger und mein Experte für das große Ganze. Herzlich willkommen mal wieder im Team Day Update, Matthias Killing.
Vielen herzlichen Dank, Konstantin. Schön, dass ich bei dir sein darf. Und du hast, das muss man den Hörern mal beschreiben, hier einen wunderschönen, eine kleine Gondel inmitten des Einkleide-Area hier. Um uns rum laufen die ganzen Sportler und Offiziellen und so, und du sitzt hier mittendrin, ein bester Platz. Also Kompliment für deinen Arbeitsplatz.
Meine Hoffnung ist ja, dass wenn jetzt hier gleich noch jemand vorbeiläuft, den wir kennen, wir holen ihn einfach schnell dazu, fragen ihn einfach persönlich, wie es denn in der Sportart läuft. Das ist nämlich unsere Idee. Wir gucken uns jede Sportart ein bisschen an und sagen ein, zwei Punkte, wie es denn bisher lief und was wir uns in Cortina, Mailand, Bormio, wo wir überall sind, Antols, erhoffen können.
Erstmal ist die Vorfreude natürlich riesengroß, ne? Und der Wintersport in diesem Winter hat natürlich ein besonderes Augenmerk, weil, und das habe ich auch in allen Gesprächen mit den Sportlern bisher rausgehört, ein paar Sportarten war ich unterwegs, allen voran zuletzt im Biathlon, und da ist eben einfach die Vorfreude auf diese Spiele wirklich groß. Und das Interessante ist, wenn du mit Sportlern sprichst, welche Bedeutung eigentlich Olympia für die hat. Und da ist ja Weltmeisterschaften, ja Europameisterschaften, ja, aber da kommt ganz lange erstmal nichts gefühlt, wenn die so ein bisschen erzählen.
Ja.
Und dann kommt Olympia.
Ja.
Ein langes Gespräch mit dem vierfachen Olympiasieger, mit Sven Fischer. Ne, der war das erste Mal 94 in Lillehammer, Olympiasieger, dann noch 98 in Nagano und in Turin. Und der ist, der sagt, der kriegt immer noch Gänsehaut. Olympia hat einfach für die Mädels und Jungs, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung.
Haben wir gestern mit Georg Fleischhauer, Anschieber im Bob von Johannes Lochner, gesprochen. Der ist jetzt 37 und er hat gestern gesagt, er arbeitet seit London daraufhin zu Olympischen Spielen zu fahren. Und jetzt hat er es geschafft.
Und Georg ist ja ein Musterathlet. Also und wenn man den sieht mit 37, der Körper ist ja 25.
Ja.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Ich habe den mal oft trainieren sehen, der trainiert ja viel in Potsdam. Und ich habe den dann auch bei verschiedenen Veranstaltungen erlebt. Und also ich habe immer gedacht, was ist denn das für ein Körper? Ich dachte, das gibt's nur bei KI. Ja? Aber dann merkst du, bei dem merkst du ja aber auch eben, was die Disziplin angeht.
Ja, ja, ja.
Wer will dahin?
Und das, wir haben das Video eben besprochen. Wir haben so ein Video bei uns auf YouTube-Kanal. Da möchte quasi Normalo möchte Bob-Anschieber werden. Und dann sprechen wir mit Laura und Debbie, ihre Anschieberin, darüber. Und da geht es wirklich um Millisekunden darum, wie schnell ist dieser Bob beim Anschieben? Was ist die Saisonbestleistung? Und was kriegen wir da noch optimiert, um das besser hinzukriegen? Und bei dem Vierer-Bob haben wir sogar auch mal besprochen. Da geht es gar nicht immer um Schnelligkeit, sondern es ist auch wichtig, dass eine Person gut in den Bob passt für die Aerodynamik.
Aerodynamik ist ein Thema und ich würde sogar noch drei Schritte davor gehen. Ich habe nämlich selber so eine Bob-Erfahrung jetzt vor kurzem tatsächlich gemacht, vor ein paar Tagen erst in Oberhof. Allein dieses Einsteigen.
Ja.
Und du musst ja wissen, die haben ja alle diese dünnen Anzüge an und dann haben die ja zig Nägel, weil die auf Eis losrauen unter den Füßen. Wie oft die Nummer 3, die Nummer 2 oder auch die Nummer 1 von der Nummer 4 die Nägel in den Rücken, in den Oberarm hin,
Akupunktur.
Die Leiste oder sonst wohin, nicht in die Leiste, was ist denn da? Also Hüfte. Hüftebereich und so, Leiste wäre blöd. Aber André Lange hat mir erzählt beispielsweise, ist er auch einer unserer Olympia-Helden der Nullerjahre im Bob. Der hat mir erzählt, im Dropscape, wie mein Rücken aussieht, was ich da alles für Narben habe. So, und dann dieses Einsteigen in den Viererbob.
Ja. Bei schon einem Höllentempo?
Ich habe ja alleine 2 Minuten gebraucht, bis ich gesessen habe.
Total. Da sind alle schon unten.
Genau. Ja. Das zeigt mir ja diese Leistung, also was die machen, einsteigen, aber auch dann auf die Millisekunde dieses Anschieben. Und dann geht's mit wie viel Vorsprung ist jetzt Anna Mamour Europameister geworden? Was sind das da?
100, Tausendstel, weiß man nicht.
Tausendstel, 0,07. Oder sind das 100? Keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Egal, ja.
Das ist kein
Witz. Wenig. Ja.
0,07. Und das entscheidet dann über Gold, Silber und Bronze. Solche Abstände. Also fantastischer Sport.
So, bevor wir uns jetzt verquatschen,
Wahnsinn. Ich bitte schon wieder ganz viel erzählen.
Lass uns in die Thematik reingehen. Und wenn wir alphabetisch starten, womit fangen wir an?
Alpin?
Nee, ist unter Ski-Alpin gelistet. Wir fangen an mit Biathlon.
Okay.
Und ich habe hier als ersten Stichpunkt stehen, Matthias, was sagen wir da? Es ist Franzi Preuß, soweit eine gute Saison, läuft immer mal in die Top 10, Podiums auch mal dabei. Beim Rest ist irgendwie durchwachsen. Wir haben bei den Männern vor allem nicht so den, der regelmäßig in die Top 5, in die Top 3 läuft oder vielleicht sogar Top 10. Was sagen wir da? Wie gucken wir da auf die Saison bisher?
Wir sind erstmal wahnsinnig verwöhnt. Vielleicht sind wir auch aus den letzten 20 Jahren zu verwöhnt. Das ist das eine. Dann haben wir mit Franzi Preuß die Gesamtweltcup-Siegerin, die noch aktuelle Gesamtweltcup-Siegerin an Bord. Ja. Damit ist sie auch Olympia-Favoritin, zumindest mal auf eine Medaille. Das ist erstmal das Papier. So, jetzt ist die nicht gut reingekommen in die Saison. Dann war sie krank.
Erkältung, ja.
Erkältung gehabt. Ist jetzt in Oberhof beispielsweise im Sprint Fünfte geworden. Janina Hettich-Walz aber direkt dahinter, Sechste geworden im Sprint. Also das sind so für mich bei den Frauen.
Die Frauenstaffel zu Bronze.
Die Frauenstaffel wird Dritte in Oberhof, genau jetzt zuletzt. Müssen wir mal Ruhpolding abwarten und was kommt dann noch? Ich glaube, Novo Mesto kommt.
Ja, könnte sein.
Und gut, also da ist noch ein bisschen was zu tun auch auf dem Weg in Richtung Olympische Spiele. Aber bei den Frauen, da habe ich durchaus Hoffnung, jetzt vor allem auf Janina Hettich-Walz, die nach ihrer Babypause fantastisch zu Bronze ist.
Ja.
Und mit Franzi muss man immer rechnen.
Ja.
Am Ende wird es auch ein bisschen eine Kopfsache. Und wie stark ist Frankreich wirklich?
Ja.
Lou Jeanmonod, Julia Simon, das sind sicherlich die Hauptkonkurrentinnen.
Ja.
Und nicht zu vergessen Schweden mit dem deutschen Trainer Johannes Lukas, Elvira und Hanna Öberg, die jetzt in Oberhof herausragend unterwegs war. Wird man sehen. Ist ein Tagesformding. Ich sage, bei den Frauen Medaille ist drin.
Und?
Bei den Männern Medaille ist schwierig. Wir haben im Moment in Deutschland nicht den Siegfahrer, wie zuletzt ein Benny Doll beispielsweise.
Ja, ja.
Haben wir einfach da nicht. Aber auch ein Philipp Navrat hat in Oberhof den Platz 2 in Sprint gezeigt, dass er da vorne reinkommt. Das ist ja schon bei allem Respekt ein ganz erfahrener, ein altes Schlachtross, kann man sagen, der Philipp. Ne? Und super erfahren im Kopf, stark, hatte wahnsinnig gute Laufleistung. Auf den setze ich schon so ein bisschen was. Bei Philipp Horn glaube ich auch, dass was geht. Der war zuletzt jetzt krank. Den haben sie auch geschont dann in Oberhof, damit er, ich weiß gar nicht, was er jetzt in Ruhpolding macht, das war auch ein wirkliches Fragezeichen, aber dass er dann Richtung Olympia fit ist. Und bei den anderen, natürlich kann ein Johannes Kühn auch mal mit nach vorne reinstoßen, da muss viel zusammenkommen, die anderen schlafen nicht, die Norweger sind bockstark, die Italiener mit Giacomel sind bockstark, also ja, wir werden sehen. Aber für die Männer wird es schwieriger mit einer Medaille als für die Frauen. Aber ich sag mal, auch eine Staffel, Platz 3 ist drin. Ich weiß nicht, ob das Staffelfinale der Männer in Oberhof gesehen ist.
Habe ich gesehen.
Das war ja geschichtsträchtig.
Ja, ja. Franzosen und Norweger erst ganz weit hinten winken.
Und dann fünf gleichzeitig auf die Zielgerade in einer Staffel, ja. Also das war schon geil und da waren die Deutschen dabei.
Vielleicht ist es bei Olympia andersrum.
Es ist aber
dann laufen wir denn davon.
Wir haben nicht mehr wir können nicht mehr sagen im Biathlon, alles klar, 4 Medaillen sind sicher.
Genau.
Die Zeiten sind vorbei.
Aber wir hatten es im Sprint. Wenn du da eine gute Platzierung hast, ist auch schnell mal dann in der Verfolgung noch wieder was drin. Also wenn du einen guten Tag erwischt, ist da richtig viel drin. Machen wir weiter mit Bob.
Ja.
Und da habe ich mir aufgeschrieben, da mache ich mir am wenigsten Sorgen.
Nee, da mache ich mir auch keine Sorgen, aber da ist eher die Frage, wer wird.
Also wer genau. Und das ist wirklich, wir haben jetzt am Wochenende, hatten wir ein geschichtsträchtiges St. Moritz-Rennen im Vierer-Bob. Die Amis fliegen aus dem Bob raus.
Mal Shoutout an die Amerikaner.
Ja.
Wirklich, also als ich die Bilder gesehen habe, dass da vielleicht mal nicht mehr passiert ist,
das ist
Punkt 1.
Ja, so
die eine dagegen, die, wenn ihr die Bilder nicht kennt, zieht euch das mal bei YouTube oder so rein, das ist irre. Ja, oder ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Kanal habt, sonst auf dem Team D-Kanal, aber irre Bilder.
Ja.
Und dann fährt der Kerl da alleine mit seinem Viererbob runter.
Er muss eigentlich ein Ziel zurückrutschen, um zu bremsen, weil er vorne natürlich keine Bremse hat.
Ist, glaube ich, auch nicht ganz ungefährlich, so was das gibt.
Ja, ja, glaube ich auch.
Ja, mit so einem Viererbob. Aber ich glaube, hier ist die Frage, die drei Deutschen.
Mhm.
Wer holt Bronze, wer holt Silber, wer holt Gold?
Ja, legen sie alle so diese Leistungen, die sie jetzt gezeigt haben, überhaupt an den Tag? Das ist auch immer die Frage bei Olympia.
Francesco Friedrich. Mr. Olympia für zumindest, ich sag mal, nach André Lange, ja. 4 Medaillen, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er. 4-mal, ne?
Ja, doch.
5 und 6, glaube ich.
Genau.
Im Zweier und im Vierer. Das, also, brauchen nicht über Franz müssen wir nicht reden. Das,
ja.
Ja.
Wahnsinn. Klärt's von selber. Dann haben wir aber Hansi, Johannes Lochner, der jetzt die ganze Zeit in der Reihe 2 war, quasi. Und jetzt
Zweite.
In dieser Saison sagt, oder im Weltcup ja auch vor Franz fährt.
Genau. Und das ist die erste Saison, wo Hansi, und das freut mich für ihn, weil ich persönlich sehr schätze, es wirklich geschafft hat, aus diesem ewigen zweiten Schatten rauszutreten. Ich war mal bei einer Veranstaltung mit dabei, wo Hansi Lochner eine Laudatio als ewiger Zweiter auf Francesco Friedrich gehalten hat. Und das hat er richtig gut gemacht. Mhm. Ja. Aber es, ich habe dann immer gedacht, Mann ey, das wird doch jetzt Zeit. Ne? Jetzt ist Thorsten Mag ist ja einer der Anschieber
super gewechselt.
Von Francesco bei Hansi.
Ja.
Das ist eine spannende Geschichte. Und insofern haben wir da schon auch viel Entwicklung, was insgesamt das Thema angeht. Wir warten einfach mal ab.
Und dann hatten wir jetzt in St. Moritz das Rennen, wo beide nicht, also Francesco und Johannes, nicht ganz on point sind. Und dann kommt der Dritte. Ich habe gestern die Folge mit Adam und Isam habe ich aufgenommen. Ich habe es genannt, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und genau so war es ja.
Ja, da bist du, also Francesco hat schon einen Fehler gemacht.
Genau.
Hansi war halt einfach langsamer.
Ja.
In dem Fall mal.
Ja.
Also von 10 Rennen sei 8 mindestens schneller als Adam wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Zumindest mal mit Blick zurück. Aber das ist eben die junge Truppe, die jungen Wilden, ja, die lange in Oberhof trainiert haben, die, oder, ne, ich glaube, Martin Putze waren unterwegs zusammen. Dem ehemaligen Anschieber von André Lange. So, das ist die neue Generation.
Ja.
Wir stehen vielleicht in diesem Winter, vielleicht bei den Spielen sogar vor einer Wachablösung. Und ich sag mal, jetzt in St. Moritz den Europameistertitel im Vierer zu holen, ist natürlich eine, nee, Zweier war es, Entschuldigung.
Oder? Im Vierer.
Nee, es war der Vierer. Natürlich, in Zweier ist er Fünfter, glaube ich, geworden.
Adam
und Isar. Genau. Der Zweier im Vierer, richtig. Und Hansi war gut, Francesco hat einen Fehler gemacht. Mhm. Wenn einer von den beiden einen Fehler machen wird im Eiskanal von Cortina, dann wird
Adam da sein. Da bin ich mir so sicher. Weil die Jungs, die gehen unbedarft hin. Sie wissen ganz genau, sie sind nicht sie müssen nicht abliefern. Sie sind nominell Platz 3 in der ganzen Reihe. Sie können da hinfahren, unbedarft, einfach Bock haben. Und genauso werden sie es machen.
Und ich sag dir noch eins, Adam, geiler Typ, der hat mir mal eine Tasse geschenkt. Die habe ich dann im Frühstücksfernsehen sogar getragen, also ich habe sie dann benutzt quasi, ein wahnsinnig netter, sympathischer, zurückhaltender Kerl.
Ja.
Ich habe den gar nicht erkannt, das ist Bayern.
Ja.
Ich sage, wer bist du? Ja, Adam Amdu, Bobfahrer. Aha, okay, habe ich mal gegoogelt. Ah, interessant, weil ich natürlich immer nur Friedrich und Lochner
irgendwie
kannte. Jetzt aus deutscher Sicht, da war der so ein bisschen aufsteigend, das war so 3-4 Jahre her und jetzt ist der halt voll da und ich habe mich sehr gefreut über diesen EM-Titel und habe gedacht, geil, Respekt, starke Leistung.
Und dann haben wir noch die Frauen und da muss man eigentlich, also Laura Nolte dominiert den Weltcup nach Belieben, muss man so sagen.
Und ich freue mich auf eine hoffentlich tolle Goldmedaillenfeier mit Laura Nolte.
Ja.
Mit Deborah natürlich.
Ja.
In Cortina, bei uns im Deutschen Haus. Ja.
Also da kommt man da vorbei. Im Monobob ist die Konkurrenz noch ein bisschen dichter. Da muss sie wirklich kämpfen, um dann auch immer auf die Eins zu fahren. Da ist auch manchmal 2, 3, 4 sogar mit dabei. Jetzt beim in St. Moritz hatte sie auch Probleme, wird nur Sechste im Weltcup, glaube ich. Es ist nicht alles Selbstläufe, aber bei diesem Weltcup im November, als sie Cortina schon getestet haben, da war sie quasi nicht zu schlagen, ist mit einem Menge Vorsprung da ins Ziel gekommen.
Also, Laura ist ja auch eine Sportlerin, zumindest jetzt mal mit Blick auf die letzten Großereignisse, immer wenn es drauf ankam, und zwar so 100% auf ankam, also Weltcup ist auch wichtig, keine Frage, aber dann war sie da und ich glaube, das wird sie in Cortina auch sein. Also da habe ich wenige Zweifel, Konkurrenz ist stark, Konkurrenz ist da, aber ich glaube, also eine Medaille wird sie in Mono wie auch im Zweier.
Aber ihr Ziel ist ganz klar, 2 Goldene. Ich glaube, da macht sie auch kein Hehl draus.
Was wäre denn dein Ziel, wenn du Laura Nolte wärst?
Das stimmt. Also
mit den Erfolgen, mit der Erfahrung.
Ja.
Oder?
Ja.
Also das finde ich auch gut übrigens, dass die Dinge da sagen, ey, ich will Gold.
Ja.
Ich habe jetzt über Jahre hier den Zirkus mit bestimmt. Ich habe jetzt über Jahre das alles geschafft. Ich habe das erreicht. Natürlich will ich Gold. Also ist mir, manche machen ja so ein bisschen Understatement. Weil klar, wenn du in der Öffentlichkeit raushaust, ich will Gold, und du gewinnst Bronze, dann hauen sie es dir wieder um die Ohren.
Aber
ich finde, ich würde sowas nie um die Ohren hauen, auch als Journalist nicht, sondern ich bin eher dafür, dass Leute irgendwie mit Schwung und mit großem Selbstvertrauen sagen, ich will die Goldmedaille.
Kommen wir zum nächsten Sportart, Curling.
Ja.
Wird oft, wir haben heute auch schon Witze drüber gemacht, weil es ist jetzt natürlich im Vergleich zu anderen Sportarten eine ruhigere Sportart. Aber ich habe einen Respekt vor der Sportart. Die Jungs, die das machen, sind richtig cool. Wir gehen mit einer Männermannschaft sind wir am Start im Mixed-Doppel und die Frauen haben es leider nicht geschafft. Aber die Jungs sind stark, denn die wurden 24 Europameister. So. Und die wurden jetzt bei der WM im letzten Jahr, 2025, wurden sie auch Fünfte, haben den Sprung knapp nicht geschafft ins Halbfinale. Und ich sage, wir holen eine Medaille.
So, du bist mir, was das Wissen angeht, natürlich da einiges voraus. Ich bin mehr so der fast, bisher zumindest, der faszinierte Zuschauer gewesen, und zwar immer bei Olympischen Spielen. Mhm. Für mich ist Curling immer so das Synonym für, wenn Menschen mich fragen, was ist diese Faszination Olympia, dann sage ich, wir sind ja vom Fernsehen immer ganz viel mit Einschaltquoten unterwegs, ne? Dann sage ich immer, Leute, Olympia ist, wenn morgens um 9 4 Millionen Curling gucken.
Ja.
Und man völlig gebannt vor der Glotze sitzt.
Ja.
Ehrlicherweise kein Kind.
Ja.
Und trotzdem, dann ist da, was weiß ich, Australien gegen China oder wer auch immer, und dann wird da gecurlt und dann wird da mit dem Besen gearbeitet und so.
Super.
Und jeder kann das irgendwie verstehen, diesen Sport, und es geht darum, ne, wenn man so ein bisschen Shuffleboard für die Schlappen, so, und eben auf Leistungssportebene oder Eisstockschießen. Ich finde das faszinierend. Wenn du mir sagst, wir können da eine Medaille holen, dann glaube ich dir das.
Ich
habe dich curling-technisch noch nicht eingearbeitet.
Ja, aber das ist ja, du bildest ja quasi ein Spiegelbild der Gesellschaft. Jeder macht irgendwie ein bisschen Witze über Curling. Ja, ja. Aber wenn wir dann eine Medaille holen würden, dann würden wir natürlich wieder Kopf stehen, weil niemand damit rechnet, dass wir im Curling gut sind oder eine Medaille holen. Und das fände ich dann schon wirklich super.
Ich werde voll dabei sein. Also wenn Curling ist und im deutschen Haus, ich werde mich dann entsprechend vorbereiten, das ist ja klar, und einlesen. Weil das sind ja dann auch die Sportlerinnen und Sportler, die das ja dann mindestens genauso verdient haben. Übrigens auch, wenn sie Vierter oder Fünfter werden. Nur, ich glaube, Curling ist in
Cortina.
Wir sind in Cortina.
Können wir hingehen?
Gehen wir schon mal hin.
Gehen wir hin, natürlich, klar.
Ich das live angucken.
Ja, ja. Kommen wir zum Eishockey. Hier hinter uns, guck mal da hinter dich. Da steht der Eishockey-Coach gerade. Macht eine Live-Schaltung gerade, glaube ich, ins ZDF. Ja. Die Kader haben wir diese Woche vorgestellt. Die NHL-Jungs sind dabei. Der Kader der Männer ist stark. Also das, was rumgeht, die Leute sagen, ist der beste Kader, den Eishockey Deutschland je gesehen hat.
Wenn ich von Curling keine Ahnung habe, dann habe ich von Eishockey ein bisschen Ahnung, da ich ja seit 2 Jahren BWMs die Feldmeisterschaft moderieren darf für ProSieben und habe natürlich kenne und hier die Kollegen, die uns neben hier stehen. Matthias steht da gerade und so. Also wird gleich ein sehr schönes Hallo, freue ich mich drauf. Das ist der beste deutsche Kader aller Zeiten.
Ja.
So. Alleine durch Leon Draisaitl.
Ja.
Das Problem ist, die Schweden, die Amerikaner, die Kanadier, ja, die Finnen, sie kommen alle mit dem besten Kader aller Zeiten.
Ja, das ist das Problem.
So, und damit sind wir natürlich wieder im Ranking, da wo wir sind, wir sind eine Mannschaft, die sicherlich, das haben ja die letzten Weltmeisterschaften nicht ganz gezeigt, aber die davor schon, wir gehören in die Top 8 gewählt mit unseren NHL-Jungs. Es muss alles zusammenpassen.
Ja.
Alles. Um mit einer deutschen Eishockey-Nationalmannschaft in diesem Turnier ins Halbfinale zu kommen. Aber ich sage, es ist nicht unmöglich, weil wir haben immer wieder diese Sportwunder erlebt.
Ja.
Deswegen glaube ich an dieses Team. Ich glaube an den Bundestrainer, ein überragender Kerl, Harold Kreis. Wirklich, das ganze Team dahinter, der Staff, so nette Leute. Ich gönne es dieser Mannschaft von ganzem Herzen, dass sie weit kommen. Aber natürlich ist der Weg ein richtig weiter.
Ja, ich habe auch hier aufgeschrieben, von, ich sag mal, Gold bis nichts ist alles möglich.
Das ist so ein bisschen das Gold. Also Gold, da bist du schon sehr, sehr, sehr reich. Schon
krass, aber.
Ich erinnere an Pyeongchang. Das ist das größte Eishockey-Wunder der deutschen Geschichte gewesen. Diese Silbermedaille.
Silber.
Das sind bis heute unsere Silberhelden.
Mhm.
Ja. Aber Gold ist natürlich schon echt vermessen, muss man sagen. Aber ein Halbfinale ist nicht unmöglich. Dann musst du aber an einem guten Tag die Finnen schlagen.
Ja.
Das ist natürlich die Defensivmacht über. Du musst an einem guten Tag die Amerikaner schlagen. Boah. Ne? Die Kanadier. Oh Gott. Also, gemach. Viertelfinale ist möglich.
Ja. So, das nehmen wir mit. Bei den Frauen, die sind auch dabei. Erstmal richtig cool, dass wieder beide Teams am Start sind. Das freut uns riesig. Und da, ich glaube, da ist so ein bisschen die Devise, erstmal die Gruppenphase überstehen. Es geht da gegen Schweden, Japan, Frankreich und Gastgeber Italien. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht, würde ich behaupten.
Würde ich genauso behaupten.
Ja.
Also ist genau das Gleiche. Es ist natürlich auch hier wieder für diese wunderbare Sportart Eishockey eine große, große Chance. Für die Frauen auch eine große Chance, mal die internationale Bühne zu betreten. Auch mal wirklich da Gas zu geben. Auch mal wirklich zu zeigen, wie sie auch performen. Das ist so ein bisschen dieses Phänomen jetzt im Frauenhandball zuletzt gewesen, ja. Dass der Frauensport immer mehr Akzeptanz findet, dass 4 Millionen Menschen sich so ein Handball-Halbfinale oder Ferien gucken. Und das hoffe ich mir oder erhoffe ich mir jetzt bei diesen Spielen eben auch, dass Frauen-Eishockey so ein bisschen auch aus dem langen Schatten der Männer raustritt, dass man sich das gerne aus Interesse anschaut, dass man sagt so, boah, geil, gucke ich mir gerne an. Und dann vielleicht die Deutschen ja sogar, also ist anders. Die deutschen Herren haben aus meiner Sicht mehr Chance als die deutschen Frauen. Da sind wir sind einfach bockstark gesetzt, ja. Aber Olympia schreibt manchmal die wildesten Geschichten. Und ich freue mich auf diese deutsche Eishockeymannschaft der Frauen und ich freue mich darauf, das auch kennenzulernen und anzuschauen. Und da bin ich bin bisher auch typisch Mann, immer nur bei den Männern unterwegs gewesen. Und insofern freue ich mich jetzt auf dieses große Turnier, diese deutsche Frauenmannschaft.
Wir machen weiter mit Eiskunstlauf.
Ja.
Da geht morgen die EM los und dann können wir schon mal so ein bisschen gucken, wie denn der Standpunkt ist von Minerva Hase und Nikita Volodin, unsere ganz heißen Eisen im Rennen. Und also immer wieder, wenn ich Bruno Massot und wie hieß sie noch?
Aljona Savchenko.
So. Immer wieder, wenn ich Aljona Savchenko und Bruno Massot diese Finalkür sehe, da kriege ich wieder Gänsehaut. Das ist unglaublich. Und ich freue mich allein schon drauf, diese Wettkämpfe zu schauen. Es gab letztens von dem Amerikaner, der dann zu einem neuen Weltrekord gelaufen ist, auch das eine wunderschöne Kür. Die Musik dazu, das Publikum, was völlig in Stille ist. Der eine Person oder das Duo dann auf dem Eis, völlig Ruhe, das Licht nur auf den. Das ist so eine schöne Sportart.
Du sprichst wie ein Connoisseur. Nein, absolut. Da hast du recht. Und mit Minerva Hase und Nikita Volodin haben wir absolute Silberkandidaten. Ich sage das jetzt mal ganz bewusst ein bisschen flapsig. Weil ich meine, es sind die Japaner, die sehr, sehr stark sind in dieser Saison. Aber die beiden sind ja jetzt nicht nur, ich habe sie jetzt erst im Dezember bei unserer großen Gala zu Berlins Sportler des Jahres erlebt, vor 3000 Leuten. Berliner ist Trendhotel, eine wunderschöne Gala und die beiden sind so nett und sind so toll und Mini ist auch so eine wirklich herzenssüße Person und er eben auch mit seiner Geschichte und dann sagt er, kannst du mir vorher die Fragen sagen, dass ich ein bisschen auswendig lernen kann und dann spricht er viel besser als er selber den hier so. Er hat die russischen Wurzeln, aber sie sind beide sicherlich ein deutsches Eislaufpaar, was Geschichte schreiben kann.
Ja.
Und an einem guten Tag holen sie Gold.
Lass mal einfach so nehmen wir es mit.
Ich habe doch in den letzten Podcasts hier mit dir auch mal irgendwelche Dinge raus.
Ja. Wir haben immer steile Thesen. Wir blicken einfach nicht zurück, ob diese Thesen stimmen oder nicht, und dann ist es schon okay. Kommen wir zum Eisschnelllauf. Und da haben wir wirklich wieder ein Naturphänomen, einen deutschen Jungen, der vorne mitläuft. Finn Sonnekalb. Ich habe hier aufgeschrieben, ein knüppelharter Beißer, weil der läuft, bis er nicht mehr kann. Das muss man schon sagen. Und ich fände das so geil, wenn er eine Medaille holt. Er ist jetzt in den Weltcups, ist er immer mal wieder in die Top 2, Top 3 gelaufen. Es gibt natürlich Jordan Stolz, der vorne wegläuft, da kommt er nicht dran vorbei. Aber ich glaube, auch der riecht ein bisschen Schweiß im Nacken, weil Finn ist hinter ihm her.
Und ich finde das so schön, weil wir natürlich auch, was das Eisschnelllaufen angeht, in Deutschland eine große Geschichte haben. Und weil wir in den 90er Jahren, beziehungsweise auch in den Nullerjahren bei Olympischen Spielen, also im Eisschnelllaufen waren gefühlt immer 3, 4 Medaillen sicher, ne? Von Claudia Pechstein, von Anni Friesinger, wie sie alle hießen. Ja. Bei den Männern war es nicht ganz so, was die Leistungsdichte angeht.
Das stimmt.
Das ist in meiner Erinnerung.
Ja.
Und Finn ist jetzt so einer, der über allem steht. Das finde ich sehr spannend. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich glaube, dass auch hier eine Medaille drin ist. Das hat zumindest diese Saison gezeigt. Wobei nochmal, ich betone das immer wieder, auch ein Vierter, ein Fünfter, ein Sechster, ein Siebter Platz.
Ja. Der Junge ist 18 Jahre alt.
Muss gefeiert werden, das ist das Zweite. Da bin ich nämlich gleich drauf gekommen. Und das sind seine ersten Spiele. Ja. Der Kerl hat alles noch vor sich. Lass mal Richtung Honesty denken mit denen, ja? Oder Richtung Salt Lake. Also, da ist noch viel Zeit.
Kommen wir zum Noko. Nordische Kombination. Und was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist erstmal eine Unverschämtheit, dass die Frauen nicht dabei sind. Also, wir können nicht mit Nathalie Armbusser rechnen, weil nordische Kombination der Frauen ist einfach nicht olympisch, sondern es sind nur die Männer dabei und das ist, also.
Das finde ich erstmal einen blöden Satz. Also, finde ich erstmal genau richtig, dass du das sagst, weil das ist eigentlich totaler Quatsch und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, ne? Also, es gibt ja so ein paar Dinge, die man immer mal auch kritisch hinterfragen muss und das gehört sicherlich dazu. Ja, nicht nur, weil wir in diesem deutschen Winter oder nicht deutschen Winter, in diesem Winter einige deutsche Erfolge da ja auch haben oder, ne? Zumindest, und man guckt da gerne hin und es ist
ja voll
faszinierend, die nordische Kombination, ja. Skispringen plus Skilanglauf, diese, ne?
Aufholjagd, wer springt vorweg und sowas.
Der Zehnkampf im Kleinen.
Ein ja, genau.
Aber also, ne, du weißt, was ich meine. Noch nicht, ne, nur weil das Skispringen verkackt, das ist noch nicht aller Tage Abend und so. Also das ist fantastisch und toll und das macht Spaß. Und ja, sind wir übrigens in Deutschland auch verwöhnt?
Ja. Das stimmt. Haben wir nämlich bei den Männern zwei auch richtig starke Jungs, Vinzenz Geiger, den Jüngeren. Und dann haben wir natürlich noch Routinier Johannes Rützek, der jetzt auch schon, ich weiß nicht wie alt ist, aber da haben wir...
Die vierten Spiele, müsste ich mal nachdenken.
Das müssen wir gleich mal... Wahrscheinlich. Haben wir zwei starke Medaillenkandidaten. Beim letzten Weltcup sind sie jetzt auf 2 und 3 gelaufen. Es gibt natürlich den einen oder anderen Österreicher, der dann nochmal vorweglaufen kann, Johannes Lamperter oder sowas. Aber auch da auf jeden Fall Medaillen drin, schätze
absolut,
ich.
Absolut, 100%.
Ja.
Ja. Hundertprozentig, beides gute Skilangläufer, beides gute Springer und vor allem wahnsinnig Erfahrung. Ich glaube, die Erfahrung spielt ja immer eine so große Rolle in diesem, auch gerade in einem solchen Sport, überhaupt im Leistungssport. Das ist ja das, was, wenn wir über die Bobfahrer reden oder so, wie viel Kopf am Ende über Gold, Silber, Bronze oder Platz 8 entscheidet.
Ja, naja, klar. Weil
können tun die ja alle.
Alle.
Sonst wären die ja nicht da, wo sie sind.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, Witzek Geiger, absolut aus meiner Sicht auch Medaillenkandidaten. Klar, ich meine, da brauche ich nur die Tableaus des Winters anschauen, dann sehe ich, okay, haben wir eine Chance. Ich bin mal gespannt. Das ist ja, es gibt ja solche und solche. Wir haben ja ich habe ja von 10 bis 18 Medaillen habe ich schon alles gelesen, was irgendwie für die deutsche Mannschaft
möglich
sein könnte.
Logisch.
Warten wir mal ab. Wir sollten nicht nervös werden, wenn es am Anfang nicht so läuft, aber vielleicht läuft es ja auch am Anfang schon durch. Ganz gut.
Kommen wir zur nächsten deutschen klassischen Disziplin, wo wir stark sind, Rodeln. Und da ist es eigentlich ein Zweikampf gegen die Österreicher. So muss man sagen, wir haben eine Menge Leute dabei. Felix Loch ist in Topform. Wir haben Anna Bärreiter. Die ganzen Frauen sind auch stark. Im Doppelsitzer sind wir gut. Ich habe aufgeschrieben, da haben wir bei allen eine Medaillenchance. Bei allem ist es möglich. Und uns liegen ja vor allem neue Strecken. Das haben wir in Peking haben wir es schon gesehen. Wenn es neue Strecken gibt, die noch nicht routiniert sind im Weltcup, dann sind wir da eigentlich immer recht stark und dann können wir da eigentlich auch drauf bauen beim Rodeln.
Glaube ich auch. Deutschland grundsätzlich ja nicht nur eine Bob, sondern auch eine Rodelnation. Das ist das eine. Ich habe jetzt neulich mal beim Training zugeschaut im Nachwuchs. Das war auch sehr, sehr interessant zu sehen, wie da auch die Nachwuchstrainer da unterwegs sind vom Rodelverband, wie da auch geschult wird und so. Das hat mich sehr interessiert. So 15-Jährige, die sich da auf so ein Ding setzen und dann da untereiern. Ich würde nicht mal Ansatz mich da irgendwo drauf trauen. Schon gar nicht beim Skeleton-Kopf über, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Werden wir sicherlich auch mal kurz drüber reden. Aber vielleicht ein Call, ganz großes Shoutout an Felix Loch.
Mhm.
Also das ist sicherlich der Herbst der Karriere, ja, wenn ich das voller Respekt sagen darf. Und das wäre natürlich ein absoluter Traum.
Ja.
Und ich gönne es ihm so, so, so sehr. Tolle Familie, tolle Menschen. Und ich hoffe einfach, dass da was kommt. Aber ja. Du hast völlig recht. Die anderen Nationen schlafen nicht. Die haben alle viele Jahre zugeguckt, wie wir alles in Grund und Boden fahren. Und spätestens seit dem Hackelschorsch. Und die haben aufgeholt und ich sehe genauso wie du auch das Duell Deutschland gegen Österreich.
Du hast eben auch schon gesagt, Skeleton. Da haben wir mit Jacqueline Pfeiffer eine Athletin in Top-Position, hat den Weltcup in Cortina, diesen Test-Weltcup, gewonnen. Also kennt die Strecke ganz gut und scheinbar, wie schon gesagt, liegen uns diese neuen Strecken. Susanne Kreher steht auch immer mal in Top 10 mit dabei und bei den Jungs, bei den Männern, haben wir 4, die oben mitfahren können. Das sind beim Namen Lukas Nüdegger, Axel Jung, Felix Kaisinger und Christopher Grother. Alles Namen, die man im Skeleton natürlich schon mal gehört hat. Was dann in Cortina passiert, müssen wir schauen.
Du musst mir helfen, aber ich glaube, dass doch der Christopher Grother gerade eine, was war es denn für eine Medaille gewonnen hat?
Bronze hat er gewonnen. Genau.
Ne? War das eine Europameisterschaft oder was?
Ja.
War's? Doch. Ja, ne?
Ja.
So, Bronze gewonnen und da war ist ja ganz Thüringen natürlich stolz drauf. Das ist ja auch immer im Skeleton übrigens auch. Das ist immer so wie im Rodelnloch, im Bob. Es ist ja immer so dieses, die Bayern gegen die Thüringer und so. Ne? Das ist das Duell, was wir in Deutschland ja so ein bisschen haben, was die Stützpunkte angeht. Und grundsätzlich habe ich mich da über diese Medaille sehr gefreut und das ist ein cooler Typ, ich habe den mal kennengelernt und für mich sind ja diese Skeletten, Mädels und Jungs, alle komplett irre, das ist wie sie, aber die erzählen alle und übrigens sagen die Rodler auch, Skeletten sei leichter als Rodeln,
okay. Weil
der Kopf immer als erstes schon weiß, wo er hin muss,
ja, okay.
Also, du musst nicht so hoch gucken. also es fällt mir schwer, das sehr zu vorzustellen, aber ich fand die Aussage ganz interessant. Skeleton ist leichter als Rodeln. Na gut, also Medaillenchance haben wir vielleicht auch da. Es ist eher aber dann trotzdem auch so ein Wunderding, ne? Also egal, alle, die so wie du sie genannt hast, wir drücken einfach da auch ganz, ganz deutlich.
Das sowieso. Kommen wir zu Ski Alpin. Da haben wir mit Lena Dürr und Emma Eich natürlich auch zwei ganz heiße Eisen. Ich würde mich sehr für beide freuen, aber vor allem fände ich es saucool, wenn Emma Eicher einfach das, was sie diese Saison schon gezeigt hat, auch bei Olympia nochmal zeigen kann und vielleicht eine Medaille holt. Und irre wäre es, wenn sie in zwei Disziplinen zwei Medaillen holt.
Die olympische Fahne schon sehr, sehr, sehr hoch.
Ja.
Jetzt komme ich so ein bisschen wieder mit dem Realismus und auch dem Blick in die Geschichte. Eine jede olympische Medaille im Ski Alpin, selbst zu Zeiten von Markus Waas, Maya Hildegard und Katja Salziner, war eine olympische Medaille immer was Besonderes. Ja. Da war sie deutlich wahrscheinlicher als heute. Ja, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich finde auch bei der Konkurrenz und bei dem, was da draußen los ist, einen vierten, einen fünften, einen sechsten Platz von einer Emma Eicher zum Beispiel mega. Die hat gezeigt, dass sie nach ganz genau fahren kann. Keine Frage, bin ich bei dir. Und die Frauen haben wir ja auch in Cortina, ne?
Genau. Ja, klar, die sind auch bei uns.
Cortina, Männer, glaube ich, in Bormio, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also alles möglich. Hier ist richtig, falls ihr das im Hintergrund hört, hier ist richtig Edge.
Richtig Party.
Aber ich will jetzt so ein bisschen gedämpft Realismus versuchen reinzubringen, aber trotzdem optimistisch formulieren. Eine Medaille auf der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo wäre die Erfüllung eines ganz großen deutschen Skitours.
Ja, ja. Kommen wir zu Ski Freestyle und da gucken wir vor allem natürlich auf Ski Cross, auch eine waghalsige Sportart.
Habe ich genauso viel Ahnung von wie von Curling im Moment noch, aber zum Gucken.
Super.
Zum Gucken.
Ganz ein Wahnsinn. Super einfach zu verstehen. Ja. Da fahren oben vier los, der Erste, der unten ankommt, gewinnt. So, oder ist eine Runde weiter. So. Und wir haben mit Daniela Meyer fährt auch eine ganz gute Saison, ist Dritte im Gesamtweltcup. Und Florian Wilmsmann bei den Männern ist auf Platz 6 im Gesamtweltcup. Da haben wir auch die letzten Jahre immer schon mal eine WM-Medaille, EM-Medaille gewonnen. Also da können wir uns auch vielleicht was erhoffen.
Ich stimme dir zu. Ich bin ins Skicross, wie gesagt, 0,00 eingearbeitet, habe ich gar keinen Plan von. Werde ich noch bekommen, ganz hundertprozentig, weil ich es, wie gesagt, super spannend finde. Ja. Wo sind die? Wo fahren die? Bormio?
Auch Bormio, glaube ich.
Okay, weit weg von uns, jetzt in Cortina mit dem Deutschen Haus. Aber ich weiß jetzt schon, das wird so eine Sportart sein, da sitze ich gebannt vor der Glotze. Ich bin ja auch so ein auf Knien Fernsehgucker, und leide und feiere und fighte dann mit. Und ich glaube zu 100%, dass das wieder die Menschen faszinieren wird, weil es einfach auch so geil ist. Es ist so ein typisches Olympia-Ding irgendwie. Mega, mega gut.
Bei den Freestyle-Disziplinen, Moguls, Aerials, Slopestyle und Halfpipe, da sind wir, müssen wir ehrlich sein, die Außenseiter, dass wir da was holen, ist recht unwahrscheinlich. Da sind andere Nationen deutlich weiter vorne. Die Amis, die Chinesen, Japan, die Südkoreaner, Südkorea.
Genau, der Asiatische, das ist sagen wir dieses Duell Amerika gegen die Asiaten.
Genau.
Das ist in der Vergangenheit ja auch so gewesen. Das habe ich tatsächlich in diesem Winter ab und an mal mir angeguckt in irgendwelchen Streams oder auch mal, wenn ich es irgendwo in öffentlich-rechtlichen dann auch gesehen habe, weil ich das faszinierend finde. In der Tat sind wir da. Also es gibt vielleicht auch Sportarten, so stark wie im Bob oder im Rodeln sind, die uns auch, keine Ahnung, aufgrund von Körperbau oder whatsoever nicht so liegen. Ich glaube, das gehört dazu. Trotzdem auch hier gilt das Gleiche wie beim Skicross. Faszinierend.
Ja, voll. Also diese Big Air Sachen und dann fliegen die ja 20 Meter hoch und landen das Ding wieder. Das ist irre. Kommen wir zu einer neuen Sportart.
Ja,
Ski Mountaineering.
Super.
Neue Sportart dabei dieses Jahr und wir haben eine WM-Bronzegewinnerin von 2025 dabei, Tatjana Palla. Finn Hösch, von dem schwärmen hier alle. Das ist, also das ist der sympathischste Junge überhaupt. Wir haben den hier 8 Stunden lang durchgejagt. Der musste alles machen. Der musste ihr Podcast aufnehmen, Medientermine, egal, Aufsager für irgendwas. Jedes Mal. Der hat gelacht, der war dankbar, dass er einfach dabei sein darf. Das ist so schön. Und dann haben wir noch Helena Euringer, die auch noch dabei ist. Und im Team mit Tatjana Palla wahrscheinlich und Finn Hösch haben wir durchaus eine Chance. Da sind wir auch wirklich gespannt, was da geht.
Genau. Also wer bin ich, dass ich da von dieser Sportart Ahnung gehabt hätte im Vorfeld? Aber jetzt kann ich was erzählen. Ich bin durch den Team Deutschland-Kanal darauf aufmerksam geworden. Als es eins der ersten, ich glaube, es war sogar das erste Posting mit Tatjana gab. War es irgendwie ein Glückwunsch zur...
Wahrscheinlich.
Drauf gucken, irgendwie Kampf um EM-Titel und so. Und dann habe ich, ich kannte das gar nicht. Und dann habe ich mir das angeguckt. Mhm. Also Google hilft an der Stelle. Und dann, jeder war ja, der schon mal im Skiurlaub war, kennt ja die Leute, die so mit so Fellen unter den Skiern irgendwie den Berg hochlaufen.
Ja.
Weißt du, man fährt irgend so einen Ziehweg runter und dann kommt da ja irgend so ein Verrückter um 14 Uhr einem entgegen.
Genau.
Und du denkst, Alter, was macht der denn? Ne? Und läuft da den Berg hoch.
Ja.
So, ja, dann habe ich, das ist ja sensationell.
Ja.
Also wie die da loslaufen, wie die da hochsprinten. Also ich würde, ich bin ja schon auf dem Ziehweg nach 12 Metern außer Atem. Mhm. Ja, und der ist gerade. So, und dann hat die diese Skier an, die Tatjana, es gab ja da wunderbare Videofilme dann auch von der, wie die da hochballert und wie die dann auch den Berg wieder runterfährt. Das ist übrigens, das ist mir aufgefallen. Die fahren ja mehr so wie so Skicross-Fahren.
Ja, ja, so richtig runter. Wieder.
Ich weiß nicht, ob das an den Skiern liegt oder was, das habe ich noch gar nicht rausgefunden. Es sieht also nicht aus wie jetzt bei einer Abfahrt.
Nee, 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 das ist auf gar keinen Fall hier schön mit Pistenraupe gedingst, sondern das ist wirklich...
Roll wieder runter.
Ja, das ist Gelände.
Genau, die müssen da durchs Gelände, Skier relativ breit und aber faszinierend, großartige neue Sportart.
Ja.
Deutsche fahnemäßig sind natürlich sowieso alle Daumen gedrückt, keine Frage. Aber das Ding ist Pflichtprogramm für einen jeden Fan, sich anzugucken.
Und das wird's auch sein. Also das
kann auch jeder nachvollziehen, der schon mal Skier irgendwie an den Füßen hatten. Dieses, den Berg hochlaufen. Unfassbar.
Ja, ja. Kommen wir zum Skilanglauf. Das ist ein bisschen entspannter. Da ist nicht so viel Berg, also ist auch bergauf, bergab, aber da ist die Piste präpariert. Da haben wir Coletta Rützig, die im Sprint ganz gut in Form ist. Und bei den Männern ist ein bisschen, wissen wir auch noch nicht so richtig ganz, was wir davon halten sollen. Friedrich Moch, der letztes Jahr bei der Tour de Ski ganz vorne mit dabei war.
Ich kann gerade sagen, der war doch richtig
gut
letztes Jahr. Ne?
Läuft dieses Jahr, ich glaube, bei der Tour de Ski auf Platz 45 nur oder sowas. Ja. Also da müssen noch ein, zwei Stellschrauben gestellt werden. Aber auch da natürlich die Norweger, wenn man das sieht, die laufen teilweise zu sechst ins Ziel. Da ist eine Vormachtstellung. Und wenn da irgendjemand vorne mit reinläuft in die 10, in die Top 5, das wäre schon überragend.
Genau, das wäre überragend. Und das sollten wir dann auch entsprechend feiern und auch honorieren. Und du hast es mir gerade vorweggenommen, aber dafür bist du natürlich auch der Experte in diesem wunderbaren Podcast. Hier geht alles über Norwegen. So, das ist aber auch in Norwegen, wirst du ja auch mit den Latten unter den Fuß irgendwie geboren.
Die gehen so zur Schule wahrscheinlich.
Das Interessante ist, dass ich habe mich da im Biathlon drüber unterhalten mit dem Cheftrainer der Norweger, mit Sigi Masé. Hm. Und der hat erzählt, und das gilt ja für die Langläufer genauso, dass die Leistungsdichte so groß ist und dass das Aussieben der jungen Talente brutal ist, weil die einfach eine Masse an jungen Menschen haben, die
den Sport machen
können. Das heißt, während wir in Deutschland vielleicht, was weiß ich, 100 Talente haben, haben die, obwohl Norwegen, ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat,
also
6 Millionen, keine Ahnung, irgendwie sowas, hat die gefühlt Hunderttausende junge Menschen, die das machen. Und das heißt, die haben eben auch eine Breite an Talent und deswegen sind die einfach in diesen Sportarten, also gerade Skilanglauf, Biathlon, da kommt natürlich das Schießen dazu, aber extrem gut.
Ja. Kommen wir zu einer klassisch deutschen Sportart, in dem wir schon große Erfolge gefeiert haben, aber da die letzten Jahre...
Skispringen?
Skispringen.
Bist du beim Skispringen?
Ich bin beim Skispringen. Ja. Klar, wir haben Philipp Reim und Felix Hoffmann. Ja. Auf denen liegt natürlich ein bisschen Last, das muss man schon sagen, weil die Routiniers wie Pius Paschke, Karl Geiger und natürlich Andreas Wellinger ist diese Saison nicht im Gefühl haben. So, ich glaube, so einfach kann man sagen.
Also genau, mit Blick auf die Tournee, was ja immer so ein bisschen den großen medialen Fokus auch hat, ne? Noch mehr als jetzt ein normaler Weltcup. Das war enttäuschend und auch zu Recht gab es da auch kritische Stimmen. Ich bin hundertprozentig bei dir, aber ich will mal erinnern an das ein oder andere, ich weiß nicht mehr, war es Nagano oder war es Lillehammer, wo auch eine deutsche Mannschaft, wo es im Einzel überhaupt nicht funktioniert hat, die haben es nicht gefühlt und so weiter. Ja. Und auf einmal gab es dann im Mannschaftsspringen eine Medaille. Sowas ist immer mal möglich und dafür sind natürlich auch die erfahrenen Jungs nah, die kennen das.
Ja.
Aber klar, auch Skispringen, ähnlich wie beim Biathlon, da sind wir einfach auch über Jahrzehnte sehr verwöhnt gewesen. Frühestens mit, ich sag jetzt mal zumindest meiner Generation, Dieter Thoma und Jens Meilenburg. Bei dir waren es dann eher Martin Schmidt und Sven Hannawein.
Genau. Auch so.
Und so viel Altersunterschied zwischen uns. Ne? Und danach, wie sie alle hießen. Ja. Aber ja, einem Karl Geiger, einem Andreas Wellinger ist natürlich immer irgendwas zuzutrauen.
Und dann haben wir natürlich noch eine Schanze, die speziell ist. Das muss man auch sagen.
Das weiß ich gar nicht.
Ist ja, das so? Sie ist nicht so einfach. Es haben zwei Athleten haben sich da auch verletzt beim letzten Springen dort. Es ist nicht so ganz einfach, wurde auch jetzt einstimmig von den Sportlern gesagt. Aber umso schöner, wenn die Männer schwächeln, finde ich es richtig cool, dass wir eine Frauenmannschaft haben, die vorne mitspringt. Wir haben Agnes Reich, Selina Freitag, Katharina Schmid, die alle vorne mitspringen. Denn das ist richtig cool.
Da bin ich wieder beim Frauensport. Also gerade da kann natürlich jetzt bei diesen Olympischen Spielen auch zumindest mal mit Blick auf diesen Winter das Frauenskispringen die Männer überholen. Vielleicht, ja, was die Aufmerksamkeit angeht.
Ist sehr gerne.
Weil das deutsche Publikum auch immer ein medaillenverwöhntes Publikum, ja, ist. Immer wenn wir irgendwo um Erfolgen mitspringen, fahren, kämpfen, was auch immer, dann ist das Publikum da. Ich habe bei den Frauen ein richtig gutes Gefühl und finde auch, und es ist mir in diesem Winter aufgefallen, auch was die TV-Übertragungszeiten jetzt schon angeht, hat sich unglaublich viel entwickelt. Und da bin ich bei dir. Da zählen unsere deutschen Mädels sicherlich zum Favoritenkreis.
Und das hat jetzt mit Olympia gar nichts zu tun, aber der Schritt, eine Vierschanzentournee auch für die Frauen zu machen, das wäre das beste Zeichen, was man dem Ganzen zeigen kann. Es wäre nur sinnig, dass, wenn ich morgens einschalte, ich Frauen und Männer von der gleichen Schanze springen sehe.
Sie machen ja so eine Art, ist das nicht so eine Vierschanze?
Ja, sie machen eine Two-Nights-Tour, das sind dann zwei Stationen.
Das war, glaube ich, Innsbruck und
Garmisch,
wenn ich so immer
könnte sein.
Aber es ist, genau, aber da war, den Gedanken hatte ich auch, genau das Gleiche, warum denn nicht? Ich weiß nicht, ob es logistisch nicht geht oder was, keine Ahnung, vielleicht nicht genug.
Es liegt an der an den Scheinwerfern in Innsbruck, die es noch nicht gibt. So, und deswegen kann man dann nur einen Wettkampf pro Tag durchführen und man kann keinen Nachtwettkampf durchführen. Dafür ist jetzt aber wohl Geld da. Die Baugenehmigungen sollen jetzt gemacht werden. Es soll vorangehen und nächstes Jahr soll es dann eine Vierschanzentournee auch für die Frauen geben.
Ja, vor allem aber auch dann an einem Tag, also an einem, genau, Tag Oberstdorf zusammen oder zwei, ne? Quali plus,
genau,
Wettkampf. An einem Tag Garmisch, dann Innsbruck, dann Bischofshofen. Geil. Das wusste ich nicht, liebe Info. Leute, deswegen hört ihr diesen Podcast, weil es immer noch mal auch eine Info gibt.
So,
kann ich alles lesen.
Kommen wir zur letzten Sportart, Snowboard. Und zwar Ramona Hofmeister ist wieder da. Sie hat sich am Anfang der Saison verletzt, fährt jetzt ersten Weltcup wieder, direkt Weltcupsieg. Unglaublich, diese Frau. Ich freue mich, dass sie wieder zurück ist überhaupt. Mal schauen, was dann in Cortina geht. Snowboard Cross. Also Skicross und dann hast du nur einen Ski unterm Körper, ist auch irre. Hat auch bereits im Weltcup konkurrenzfähige Leistung gezeigt, das ganze Team. Müssen wir mal schauen, was da so geht. Und natürlich wie im Ski, Halfpipes, Slopestyle und Big Air. Da sind andere Teams weiter vorne. Aber wie du schon gesagt hast, bei Olympia ist alles möglich.
Ist alles möglich und Ramona ist natürlich jemand, die da durchaus, also glaube ich schon da auch, also was? Geil, wäre das denn eine Medaille? Ich kann mich an eine Medaille erinnern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Man möge mir eine Nachricht schicken, wenn ich mich täusche. Sandra Fahrmann, 96, Nagano im Snowboard. War das eine Medaille oder war das ein starker Vierter, Fünfter?
Ich kann es nicht sagen, ich war da noch nicht geboren.
Ja, ich weiß, ich muss es gleich mal googeln. Aber das ist jetzt keine Sportart, den wir traditionell bei Olympischen Spielen, wer weiß, wie alles in Grund und Boden gesnowboardet haben.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, dass wir da, wie gesagt, eine Chance haben, so wie du es gerade gesagt hast. Und ansonsten gilt auch hier genießen, genießen, genießen.
Auf jeden Fall. Wir werden Olympia auf jeden Fall genießen. Wir haben alle Sportarten durch. Vielen Dank, dass du heute hier wieder im Team D-Update Spezial warst. Und weißt du, was ich das Beste an Olympia finde? All diese Gedanken, die wir uns jetzt hier eine Dreiviertelstunde gemacht haben, können wir eigentlich, sobald es losgeht, wieder auf den Haufen hauen, weil es wird sowieso anders kommen, als wir gedacht haben.
Dann kannst du hier, so lange kann man sich's anhören und danach drückst du auf Löschen, weil sonst sind wir bei der komplett ahnungslos. Aber wie gesagt, bei manchen Sportarten ist man noch ahnungslos, bei manchen nicht. Super spannend auf jeden Fall, dann bei Olympia auch wieder Dinge kennenzulernen, die eben sonst nicht so im Fokus sind. Das ist für mich eben auch ein Teil dieser Faszination Olympia.
Habt mir die Curler im Auge. Die holen was.
Da gehen wir zusammen hin.
Da gehen wir zusammen hin, hundertprozentig. Matthias, vielen Dank.
Konstantin, ich danke dir.
Das war mir eine Freude. Wir sehen uns in Cortina.
Und ich danke allen, die zugehört haben. Und genießt einfach diese Olympischen Spiele. Das ist einfach das Schönste im Sport, was es gibt.
So ist es. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann, wir sehen uns in Cortina, haben wir schon gesagt. Das ist alles gesagt.
Dankeschön.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation Konstantin Füller.